SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Kommen wir zum nächsten Buch, und zwar zu einem sehr persönlichen Werk von Salman Rushdie, das auf Platz 2 der SWR-Bestenliste steht. Knife, also zu Deutsch Messer, hat Rushdie seine, wie es im Untertitel heißt, Gedanken nach einem Mordversuch genannt. Denn im August 2022, Sie erinnern sich vielleicht, wurde der Autor während einer Lesung auf offener Bühne mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Jan Wiele, wie beginnt Rushdie seine Erinnerungsarbeit an das Attentat?
Der wichtigste Begriff, den man hier nennen muss, ist die freie Assoziation. Das ist ein selbsttherapeutisches Buch. Und es ist wirklich eine literarische Technik der Psychiatrie, mit der er seine erlebte Geschichte und Geschichte des Überlebens strukturiert. Und der erste Teil des Buches geht also wirklich sehr minutiös an den Geschehnissen des Attentats entlang. Dann aber löst es sich davon. Dann geht es auch in die Vergangenheit um die Geschichte mit seiner Ehefrau und dann in einen fiktiven Dialog mit dem Attentäter. Und das ist vielleicht literarisch das Interessanteste an diesem Buch, weil es sozusagen am Ende nicht zu einer guten Lösung kommt, sondern es bleibt ein fiktives Drama, aber es kommt nicht zur Lösung. Und vielleicht noch ein Wort vorweg, Salman Rushdie war jetzt in vielen Talkshows, auch in Deutschland und so. Jeder dieser Auftritte ist ihm zu gönnen. Wir können froh sein, dass er lebt. Und trotzdem möchte ich so ein bisschen dem Eindruck vorbeugen, dass man, indem man den Autor immer wieder fragt, was diese Geschichte des Attentats war, dass man dadurch die Lektüre des Buches ersetzen könnte. Denn das Buch ist das Buch und es hat literarische Qualitäten. Die kann man nicht in einer Talkshow einlösen.
Darüber reden wir gleich noch, aber zunächst einmal kommen wir zur Lesung aus der deutschen Übersetzung von Bernhard Robben, die im Penguin Verlag erschienen ist, trägt nun Dominik Eisele vor, bitte sehr.
Eine Pistole kann aus der Distanz abgefeuert werden. Eine Kugel kann über eine weite Strecke fliegen, um eine tödliche Brücke zwischen Mörder und Ermordetem zu schlagen. Ein Schuss ist eine Aktion aus der Ferne. Ein Angriff mit dem Messer einer Nahkampfwaffe etwas geradezu Intimes. Und die Verbrechen, die mit einem Messer begangen werden, sind Resultat intimer Begegnungen. »Hier bin ich, du Dreckskerl«, flüstert das Messer seinem Opfer zu. »Ich habe auf dich gewartet. Siehst du mich? Ich bin gleich vor deinen Augen. Versenke meine Attentäterschärfe in deinen Hals. Spürst du's? Hier, noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen. Ich bin bei dir. Direkt vor dir.« Laut Nachrichtenmeldung griff mich A. 27 Sekunden lang an. In 27 Sekunden könnte man, sofern religiös gesinnt, das Vaterunser aufsagen. Oder man könnte, hat man es nicht so mit der Religion, laut ein Sonett von Shakespeare lesen. Vielleicht jenes über den Sommertag, eines meiner Lieblingssonette Nummer 130. Die liebsten Augen sind mir kein Gestirn. 14 Zeilen, jambische Pentameter, Oktett und Sextett. So lange waren wir zusammen in diesem einen intimen Moment, den wir je miteinander hatten und haben sollten. Die Intimität von Fremden. Eine Formulierung, mit der ich manchmal jenes freudige Geschehen beschrieb, zu dem es beim Akt des Lesens kommt, dieser glücklichen Vereinigung der Innenleben von Autor und Leser. An unserer Vereinigung aber war nichts glücklich. Nun, für A. war sie es vielleicht. Schließlich hatte er sein Opfer gefunden, die Klinge darin in den Leib seines Opfers eingedrungen. Wieder und wieder, er hatte jeden Grund anzunehmen, mit seinem Bemühen erfolgreich zu sein, auf der Bühne der Geschichte zu stehen und jener zu sein, der die alte Bedrohung in die Tat umsetzte. Ja, ich glaube, er könnte in diesem Moment unserer Intimität wirklich glücklich gewesen sein. Dann aber wurde er von mir abgezogen und festgehalten. Seine 27 Sekunden Ruhm waren vorbei und er war wieder ein Niemand. Ich erinnere mich, dass ich auf dem Boden lag und sah, wie sich mein Blut in einer Lache um mich herum ausbreitete. Das ist eine Menge Blut, dachte ich. Und dann, ich sterbe. Ich fand mich nicht dramatisch, fühlte mich auch nicht besonders schrecklich. Es war eben nur durchaus möglich. Ja, es war sogar sehr wahrscheinlich.
Dominik Eisele las aus Knife Gedanken nach einem Mordversuch, erschien in deutscher Übersetzung von Bernhard Robben im Penguin Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Applaus Shirin Socitawala, schauen wir noch mal genauer auf den Täter. Wir haben es gerade gehört, der wird A. genannt. Mit welchen literarischen Mitteln nähert er sich nun dieser Figur, die ja auch zu einer literarischen wird?
Ja, Jan Wiele hat es ja schon angedeutet. Das ist der Teil, in dem Salman Rushdie ein fiktives Gespräch mit diesem A-Punkt, ja, wie Attentäter oder wie ein Schimpfwort, das wir alle kennen, oder wie, was gab's noch? Es gab noch mehrere Möglichkeiten, die er nennt. Und dieses fiktive Gespräch ist für mich eigentlich der Knackpunkt an diesem Buch, weil ich finde, es funktioniert leider nicht. Und ich habe es jetzt heute Morgen nochmal gelesen, um irgendwie herauszufinden, warum es eigentlich nicht funktioniert. Also er unterhält sich mit ihm und das, was Salman Rushdie sagt, das finde ich plausibel und da erkenne ich ihn auch wieder als Autor. Aber das, was er dem Attentäter in den Mund legt, das ist dann irgendwie so ein bisschen, da ist er, finde ich, nicht auf der Höhe seines Könnens. Auch der war ja erst 24, der Attentäter, dann kommt so Jugendjargon rein. Das habe ich ihm überhaupt nicht abgenommen. Für mich hat dieser Teil, das finde ich den schwächsten Teil des Buches, das hat für mich nicht funktioniert.
Vielleicht gebe ich die Frage gleich mal weiter an Dennis Scheck. Wie beurteilen Sie diese Szene, die ja in der Tat sowas ist wie die Schlüsselszene, oder?
Also, ich bin sehr, sehr froh natürlich, dass dieses Buch überhaupt geschrieben wurde. Dass Salman Rushdie den Schritt in die Öffentlichkeit wieder wagt, deshalb auch die vielen Talkshows, die vielen öffentlichen Auftritte mit diesem Buch, das ist natürlich Teil der Reha. Wenn Sie einmal auf offener Bühne von einem Attentäter angegriffen werden, sich dann überhaupt wieder auf eine offene Bühne zu begeben, in der gefährlichen Situation von Salman Rushdie, ich glaube, das erfordert sehr viel Mut und das gebührt Respekt. Gleichzeitig kann ich nicht umhin zuzugeben, Salman Rushdie hat schon bessere Bücher geschrieben als Knife. Das ist ein notwendiges Buch, das musste er sich aus den Rippen schwitzen, der musste wieder ins Schreiben kommen. Aber verglichen beispielsweise mit der literarischen Flughöhe seiner brillanten Autobiografie Joseph Anton, die ihren Titel trägt nach den beiden Lieblingsautoren Joseph Conrad und Anton Tschechow, das Pseudonym, das er sich während seiner Zeit unter Polizeischutz geben musste. Also verglichen mit Joseph Anton ist jetzt Knife kein brillantes Buch. Es ist ein schönes Buch, ein sehr intimes Buch. Mir gefällt vor allem die Stelle, wo er sich einmal zum Gefängnis des Attentäters fahren lässt und in einem Gedankenspiel mit ihm kommuniziert. Das finde ich eigentlich besser dann eigentlich als die fiktiven Dialoge. Und da ein kleines Freudentänzchen aufführt. Du sitzt da drin und ich bin da draußen und mein Leben geht weiter und deines zu Recht nicht.
Ja, an die Autobiografie, an Joseph Anton, denkt man natürlich. Und ich habe Knife schon in gewisser Weise als Fortsetzung gelesen. Obwohl in Joseph Anton schreibt er ja nicht in Ich-Form, sondern Personal in dritter Person. Und hier Knife, Dennis Scheck sagte intim. Es ist wirklich, glaube ich, das intimste und privateste Buch, was Salman Rushdie je geschrieben hat. Weil, also, wir wissen alle, er hat das rechte Auge verloren. Und in dem Buch schreibt er darüber, dass er sein ganzes Leben lang Angst hatte vor Blindheit. Und wie er das beschreibt, also es ist wirklich sehr berührend und es ist einfach so, ja, privat oder intim, dass man eigentlich beim Lesen denkt, ah, muss ich das überhaupt wissen oder darf ich das wissen? Und das ist aber dann wieder auch gekoppelt mit diesem ungeheuren Witz und Humor, den Rushdie einfach hat. Also er schreibt dieses Attentat und beschreibt, wie er da liegt und was er denkt. Und dann schneiden sie ihm den Anzug auf und er denkt, scheiße, das ist der Ralph-Lauren-Anzug, der war wirklich teuer. Und das ist so, dann denkt man, da ist er wieder der Alte.
Ja. Und an der Stelle kommt eben die freie literarische Assoziation ins Spiel, die ja so weit zurückreicht, dass er dann an den andalusischen Hund denkt und an Einäugige in der Literaturgeschichte. Und er präfiguriert sozusagen sein Leben, als habe es immer auf dieses schlimme Attentat hinauslaufen müssen. Und dann fragt er aber auch humorvoll, musste es wirklich so kommen? Aber also da finde ich, ist das Buch stark, weil es auch eine Poetologie enthält. Und man kann das übertragen auf andere Rushdie-Romane, weil man da wirklich sieht, wie seine parodistische freie Assoziation funktioniert.
Es enthält ganz starke Passagen, vor allem die Passagen, wo er sich nochmal mit religiösem Fundamentalismus auseinandersetzt und Sätze schreibt wie: Ich brauche keine 10 Gebote, keine Päpste oder Gottesmänner irgendwelcher Art, die mir Moralgebote erlassen. Ich habe mein eigenes ethisches Empfinden, besten Dank auch. Gott hat uns nicht die Moral verkündet, vielmehr haben wir Gott unsere eigenen moralischen Instinkte verliehen. Und in Zeiten, wo die Gottesmänner auch in Deutschland wieder wie wild geworden auf den Straßen, ja sogar in den Rundfunkanstalten sind, da tun solche atheistischen Glaubensbekenntnisse zu lesen mir jedenfalls sehr wohl.
Ich finde auch, das sind die besten Passagen in diesem Text. Die sind relativ am Ende, als er nochmal grundsätzlich wird und vor allem das auch verbindet mit der Ansage, das war's jetzt auch mit mir und den ganzen Gottesleuten. Er kündigt an, nie wieder über religiösen Fundamentalismus nachdenken zu wollen oder schreiben zu wollen. Für mich gibt es noch eine zweite Erzählebene, die wir zumindest ansprechen sollten, Jan Wiele. Denn es wird ja auch eine Art Liebesgeschichte erzählt zu einer jungen Dichterin, Eliza. Welche dramaturgische Funktion hat diese Erzählebene in dem Buch?
Na, die Öffentlichkeit hat Eliza Rachel Griffiths jetzt ja auch schon ein paar Mal gesehen. In Deutschland zum Beispiel auch bei der Paulskirchenveranstaltung Friedenspreis. Und vorher kannte die Öffentlichkeit diese Frau ja gar nicht. Und ich glaube, da muss man Rushdie auch...
Er selber kannte sie übrigens auch nicht. Gib dazu.
Ja, wobei, also, Entschuldigung. Die Ehefrau von Salman Rushdie ist eine durchaus renommierte amerikanische Lyrikerin. Ja. Nur wie das eben mit dem Ruhm und dem Renommee von Lyrikern so ist, gemessen an einem Weltstar wie Salman Rushdie, ist sie natürlich relativ unbekannt.
Und Fotokünstlerin, ne? Beides hat sie irgendwie gemacht.
Man muss also vielleicht nur noch ergänzen, sie ist eben die Person, die ihn in diesen Stunden begleitet hat und Wochen und Monaten. Und das wird so minutiös in diesem Buch geschildert. Und man mag das vielleicht für zu intim halten, aber das ist wirklich eine große Wucht für mich entwickelt, wie viel Zuwendung da in dieser, auch wie die ganzen Operationen, deren Rushdie sich unterziehen musste, das geht ja über Monate. Und eben, wie Dennis Scheck sagt, es war nicht klar, dass wir dieses Buch jemals lesen hätten können. Und da spielt diese Eliza eine fast schon auch fiktionale Rolle in dem Buch.
Ja, ich glaube, ein bisschen möchte er ihr da auch den Dank abstatten. Ja. Das ist natürlich auch, Norman Mailer sagt, Reklame für mich selbst. In diesem Fall ist es Reklame für Rushdies Frau, die dann auch einen Roman schreibt, den sie ihm widmet. Und davon erfahren wir auch. Das finde ich aber, sieht man dem nach. Wer so was erlebt hat, wer jahrzehntelang seit 1989 unter dem Schatten dieser Fatwa leben musste. Rushdie ist ja längst zu einem Symbol geworden, der weit über sein eigenes Werk hinausweist. Wenn wir von Salman Rushdie reden, heißt über die Freiheit der Literatur, der Kunst überhaupt nachzudenken und zu reden. Und dass diese Geschichte trotz dieses Idioten, der dieses Attentat verübt hat, letzten Endes doch ein Happy End zu nehmen scheint. Dass Salman Rushdie bitteschön in seinem Bett im Alter von 111 Jahren sterben kann, das ist ja eine so unglaubwürdige Geschichte, weil es schien ja ganz lange so, als könnte Salman Rushdie für den Rest seines Lebens nur mit 5 Bodyguards, mit Schilden irgendwie in die Öffentlichkeit gehen. Und das war ja dann in New York jahrzehntelang nicht der Fall.
Zu dieser Liebesgeschichte noch, also das finde ich auch, dass das nicht die stärksten Passagen sind, aber ich würde es wie Dennis Scheck sehen, dass man ihm das nachsieht. Also es ist seine 5. Ehefrau und Salman Rushdie wird bald 77 Jahre alt und sie ist 30 Jahre jünger, das sei ihm gegönnt. Und der Roman der Autorin erscheint auch auf Deutsch irgendwie im Herbst und er macht da schon Werbung.
Ich ergänze nur noch, diese Liebesgeschichte, das Kennenlernen von Eliza, das ist ja fast romanhaft erzählt, aber es erinnert uns auch nochmal daran, was Dennis Scheck gerade sagte. Salman Rushdie hatte sich ja in eine scheinbare Freiheit wieder bewegt in den letzten Jahren. Und er hat gesagt, ich möchte nicht immer nur mit Bodyguards leben, ich möchte am Leben teilnehmen. Es gibt in der Autobiografie Joseph Anton ganz fiese Szenen, wo auch andere Schriftsteller ihm zum Beispiel suggerieren, in einem Restaurant, wieso sind Sie denn hier, sollten wir jetzt nicht lieber gehen, so ungefähr. Ja? Also man hatte diese Realität vor sich und er hat versucht, Freiheit zu erkämpfen. Und dazu gehört eben diese Liebesgeschichte. Und dann ist das Bittere, dass es eben dann 30 Jahre später doch noch zu dem Attentat kommt.
Romanhaft war das Stichwort, weil es hat wirklich was Romanhaftes, dieser Triumph der Liebe. Und das ist eigentlich typisch für das Werk auch von Salman Rushdie, weil er zum Beispiel in einem Roman, weiß gar nicht wann der erschienen ist, ewig her, Der Boden unter ihren Füßen, ist so eine Orpheus- und Eurydike-Geschichte. Da geht es auch darum, so der Triumph der Liebe und dass die über den Tod siegt. Von daher ist
über
das
eine fiktive indische Rockband. Und der Roman ist so genial, dass man glaubt, die ganzen Hits dieser Band zu hören. Und tatsächlich haben U2 eines dieser Lieder, nämlich das titelgebende The Ground Beneath Her Feet, dann auch vertont.
Ganz nebenbei erzählt Rushdie in dem Buch auch ein paar, wie ich finde, interessante Anekdoten über den US-amerikanischen Literaturbetrieb. Ganz am Ende geht es nämlich um eine Preisverleihung, als er selber im Penn der USA eine wichtige Rolle gespielt hat und es einen Streit darüber gab, inwieweit der ermordeten Cartoonistenredaktion von Charlie Hebdo ein Preis verliehen werden darf und doch tatsächlich einige Kolleginnen und Kollegen ihm vorwarfen, man dürfe doch so einer Satirezeitschrift keinen Preis verleihen, weil die in ihren Zeichnungen und Karikaturen doch islamfeindlich gewesen sind. Da erfährt doch dieses Buch, ich fast hätte ich gesagt, dieser Roman, eine ungeheure Aktualität, Herr Scheck, oder?
Ja klar, ich meine, das sind im Grunde schon die Konfliktlinien, an denen jetzt der Diskurs in den USA, aber auch in Universitäten jetzt in Europa, in Deutschland, eben zu scheitern droht. Weil man da schon einmal diese Konfliktlinien zwischen ihr seid Zionisten, ihr seid Islamfeinde und so weiter aufblitzen sah.
Also Knife, Gedanken nach einem Mordversuch von Salman Rushdie, erschienen in deutscher Übersetzung von Bernhard Robben im Penguin Verlag, steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank.